Amen. Lou hat schon am Anfang hat sie so gefragt, wer hat schon mal jemanden umgebracht? Genau. Und wenn wir die Übersetzung, die wir haben in der Bibel, ist oft nicht ganz so genau. Weil das Gebot, wir lesen, du sollst nicht töten. Das ist ja das, was wir gelesen haben. Aber wenn man es genau anschaut, heisst es, du sollst nicht morden. Du sollst nicht morden und töten ist nicht genau das Gleiche. Ein Morden ist ein Töten und mit niederen Beweggründen. Und ein Morden ist auch etwas, was wirklich kriminell dann ist. Aber manchmal gibt es ja auch fahrlässige Tötung, es gibt auch Tötung im Affekt, wobei das geht auch dann drunter. Und es gibt jetzt auch in der Bibel hat so Zeiten gegeben, wenn du jemanden hast, das ist auch das gleiche Wort gebraucht, wie du sollst nicht morden, wo dir ist passiert, plötzlich im Affekt und so. Und dann hast du können in eine von diesen Schutzstädten hast du können flüchten, dass du nicht gerade selber mit Blutrache hast dein Leben verwirkt. Das so ganz nebenbei. Und du sollst nicht morden, bezieht sich auf Menschen. Manchmal wird es auch gebraucht. Leute sagen, ja, das heisst ja, du sollst nicht töten, aber was ist mit den anderen Tieren? Aber das ist ein ganz anderes Thema, ist da nicht mit gemeint. Also, ich wollte eigentlich noch andere Einstieg machen in die Predigt. Und habe gefunden, das passt jetzt nicht. Aber mir ist etwas in den Sinn gekommen, wo Ludes erzählt hat, wer hat schon mal jemanden umgebracht. Beziehungsweise, wer, bei mir ist es so, ich bin schon als Mitglied vom Care-Team auch mit Mord konfrontiert gewesen. Du wirst gerufen zu einer schlimmen Situation, zu einer Familie zu betreuen. Und das war jemand, der umgebracht wurde, ermordet wurde auf eine grausame Art und Weise. Und man hat nicht gewusst, wer der Täter ist. Und ganz oft sind Täter im Familienumfeld zu suchen. Und das sitzt da am Tisch mit der Familie. Und du die begleiten. Und dann überlegst, sitzt jetzt mit einem Mörder am Tisch? Das ist schon noch speziell gewesen. Es war dann schlussendlich niemand aus dem Familienumfeld gewesen. Das war relativ gleich geklärt gewesen, das Tötungsdelikt, aber das hat schon etwas so ausgelöst. Das ist etwas, was uns fasziniert, wie das auch Luke gesagt hat. Etwas, das ist so der Inbegriff vom bösen Mensch, oder? Und so, wenn du würdest sagen als Christ, du würdest rausgehen und sagen, also wir, bei uns als Christen, ist es uns wichtig, niemanden zu ermorden. Oh, die Leute würden sagen, ja, du bist frömmlerisch da, so kleinlich. Aber so ist es nicht. Ich glaube, das ist eines von den universalsten Geboten überhaupt auf dieser Welt. Dass Mord ist böse. Mord ist ein schweres Verbrechen. Praktisch überall. Ich wüsste jetzt nicht, wo das es nicht. Klar, die Haltung und was man nachher macht, die sind unterschiedliche Sachen. Und das ist noch so gut. Weil entweder gehört man zu denen, man kann dann zeigen, das ist ein Mörder. So, dort. Das ist ein böser Mensch. Das ist etwas, was sich die ganze Menschheit, tut sich mit dem auseinander, sagt, zu welchen gehöre ich? Zu den guten Menschen oder zu den schlechten Menschen. Oder? Und das ist, ich habe noch niemanden umgebracht. Also gehöre ich zu den Guten. Gell? Wenn du niemanden umgebracht hast, gehörst du einmal nicht zu den Schlechten, zu den Bösen, oder? Du gehörst zu den Guten. Aber wir als Christen tun uns auch ganz gern abgrenzen, gell? Ich gehöre zu den Guten, gell? Also, weil ich bin Christ. Ich habe Jesus Christus als mein Herr und Erlöser angenommen. Ich gehöre zu ihm. Wir haben einen Herrschaftswechsel gemacht. Wir sind Christen. Wir sind die Guten. Wir gehören zu den Guten. Hey, das ist die gute Nachricht. Irgendwie, es jubelt nicht so sehr. Ihr wisst genau, der Björn ist nicht so. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger. Ja, wir haben das doch in unserem Sprachgebrauch drin. Nicht? Wie, meine, da sind wir Christen und draussen ist die Welt. Ja, die Ungläubigen, die Gottlosen, ja, die, die wie sagen wir denn noch? Heide, ja? Und dann noch ein paar Beispiele. So. Ja, die Weltmenschen. Und zu denen gehören wir nicht. Wir sind die Guten. Und wir tun uns so gern abgrenzen. So gern, wie wir sagen, woher wir gehören. Und unterdessen haben wir vielleicht das auch gelernt, da bei uns, dass wir nicht von Ungläubigen, von Weltmenschen reden. Da habe ich, glaube ich, genügend darauf hingewiesen. Ich rede gern von Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Oder Menschen, die noch keine persönliche Beziehung haben mit Jesus. Wir brauchen ja irgendein Wort, um das irgendwie sagen, wer wir sind. Wir gehören zu Jesus. Aber wir haben doch das schon in uns drin, uns abzugrenzen. Zu den Guten zu gehören. Und das ist universal auch so. Aber Jesus kommt und nimmt uns den Wind aus den Segeln. Der Jesus kommt und macht uns einen Strich durch die Rechnung. Und jetzt möchte ich euch den Predigttext lesen von heute. In Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Und ich lese es aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Einmal bis hierher. Wer war schon mal verrückt auf jemand anders? Wer ist... Jetzt dürfen wir hier aufstrecken. Wer war schon mal verrückt auf jemand anderen? Genau. Wer hat schon mal zu jemandem gesagt, du bist ein Double? Oder so etwas Ähnliches? Ja, genau. Und jetzt haben wir haben so die, den Mörder da umkreiselt. Das ist die Grenze. Mörder drin, wir draussen. Dann haben wir so vorher, wir Christen da, oder das sind die Ungläubigen, Weltmenschen und so weiter, und wir Christen da. Und jetzt kommt Jesus und er zieht die Linie, wo das abgrenzt, zieht er ganz weit. Und plötzlich stehen wir auf der gleichen Seite mit dem Mörder, mit den Weltmenschen, mit den Heiden, mit den Ungläubigen, stehen wir im gleichen Boot. Nicht so schön, oder? Ist jetzt nicht das, was wir so gerade hätten wollen? Und das ist, Jesus ist so. Jesus kommt und er kommt und sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Sondern ich bin gekommen, genau, um das Gesetz zu erfüllen. Und er ist auch gekommen, um uns den wirklichen Sinn von diesem Gesetz aufzuzeigen. Er nimmt es und tut es noch viel schwieriger machen. Also, wer von uns kann einfach mal nicht verrückt werden? So, jetzt wird jetzt gerade nicht verrückt. Jetzt gerade geht das gut. Ja? Mal schauen, was ich sonst noch bei euch auslösen könnte. Nein, aber jetzt, das ist schwierig. Das entzieht sich manchmal auch unserer Kontrolle. Immer die Frage ist, was wir nachher denn damit machen. Gell? Und Jesus kommt und sagt, wenn du nur, und ich glaube, auch nur schon, wenn wir eine Haltung zeigen, jemandem, so, wir kennen das, einem anderen die kalte Schulter zu zeigen. Kennt ihr den Begriff? Das haben wir noch nie gemacht, gell? Auch schon. Mhm. Ja. Und manchmal reden unsere Handlungen, unsere Haltung mehr wie unsere Worte. Oder? Und so schaffen wir es ganz gut, so kleine Nadelstiche zu setzen bei anderen Leuten. Gell? Ich bin letzte neu mit hergefahren, das war vorgestern. Ich erzähle immer wieder mal ein bisschen von mir. Gell? Ich bin neu mit hergefahren, es hat neu mit einem Ort, der 3 Parkplätze hat. Und sind alle 3 Parkplätze sind besetzt und einer war gerade am Rausfahren, aber ich bin in meinem Weg, also bin ich so ein bisschen auf die Seite, dass dieser rausfahren kann. Hä? Genau. Ja, ihr spürt es schon. Hä? Ihr wisst genau, was jetzt passiert, oder? Und zack, war jemand anderes drin. Und ich so, miep, auf der Hupe, so, oh, und ich fand, nein, es geht ja gar nicht. Und dann habe ich gerade gesehen, dass ein anderer hat mir gewunken hat, vom anderen Parkplatz fahre ich jetzt gerade weg. Und dann habe ich so, ist gut. Und die andere Frau, Entschuldigung, haben Sie den Parkplatz? Ja, es ist jetzt schon gut, es ist gut. Es ist alles in der Ordnung. Ich habe nur Platz gemacht, damit der andere rausfahren kann. Oh ja, das tut mir also leid. Die hat das wirklich gar, die hat das nicht extra gemacht. Aber, der Björn hat Saat vom Mord in sich drin gehabt. Es ist die Saat vom Mord, die drin steckt. Wenn wir den Bibeltext anschauen, so lesen wir drei Stufen. Die erste ist verrückt werden. Ich ärgere mich. Und warum ärgere ich mich? Warum ärgere ich mich in so einer Situation? Ja, der nimmt mir etwas weg, wo ich das Anrecht drauf habe. Ja, ich habe schließlich gewartet. Ich bin vorher gewesen. Und dann werde ich verrückt. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe. Hast du keine Augen im Kopf? Hallo? Nicht so weit studiert. Gell? Ist ein bisschen dumm, hä? Nicht gerade so gesehen. Das ist so das Wort, das mit Raka übersetzt ist. So Dummkopf betrifft eigentlich den, der es nicht so im Kopf hat. Und dann kommt die dritte Stufe. Die dritte Stufe, das Wort, das dort gebraucht wird, bedeutet nicht nur, du bist im Kopf nicht ganz, sondern es bedeutet, du nichts nutzt, du gottloser Narr. Wie würden wir dem sagen heute? Vielleicht würden wir ihm sagen, hey, aus dir wird mal gar nichts, du bist nichts wert. Du bist für gar nichts. Oder? Und das ist die dritte Stufe, die wertet die Person als Ganzes ab. Und in der, auf Hebräisch, nicht auf Hebräisch, auf Griechisch, das Wort, das dort gebraucht ist, bedeutet, der andere wertet man ab als Persönlichkeit und in seiner Geistlichkeit. So, im Ganzen. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn ich so zurückdenke an eure Kindheit, an eure Zeit, gibt es sicher da und dort so Erlebnisse, wo ihr sind abgewertet worden. Oder? Wie tut das? Wie tut das? Ist es schön? Das tut weh. Das ist wie es sticht uns vielleicht nicht gerade jemand ein Messer in den Bauch oder ins Herz, aber ein Nadelstich ist es schon. Und wenn wir die Stufen anschauen, wie sich das entwickelt und dann die nächste Stufe nach dem Idiot oder nach dem du bist nichts wert, irgendwann vielleicht am Ende vom Weg ist dann die Tötung. Und von dem ersten Moment sind wir auf dem Weg vom Mord. Der Weg ist zwar vielleicht noch lang, aber wir sind auf dem Weg unterwegs gewesen. Nicht schön, gell? Jetzt haben wir doch schon wieder gedacht, das wäre so ein einfaches Gebot. Und Jesus tut uns da einen Strich durch die Rechnung. Und wisst ihr, Jesus bleibt ja nicht da dabei. Sondern Jesus kommt ja und er hat sein Leben gegeben dafür. Dass du dort, wo du auf dem Mordweg bist, unterwegs gsi, dass du dort Vergebung bekommen darfst. Dort, wo du dich so überhoben hast über jemand anderes. Dort darf man Gnade erleben. Das Thema ist eins, das mich recht beschäftigt in der letzten Zeit auch. Und habe mir überlegt, ob ich das mit euch teilen soll, aber ich glaube, ich möchte es hier machen. Wie werden wir von den Menschen, die Jesus jetzt noch nicht kennen, wie sehen sie uns Christen? Wie sehen sie uns Christen? Ja? Sie sehen uns oft als Spielverderber, als Moralisten, als kleinlich, als frömmlerisch, als die, die Wasser predigen und Wein trinken. Aber sie haben natürlich überhaupt nicht recht. Gell? Vielleicht eben schon. Wir haben ja das Vergebungsseminar, wo wir dran sind. Und da sind ja einige Leute dabei und sind gekommen. Und sie haben auch Gelegenheit, zu uns zu kommen, in ein Ministry, wo wir ihnen dienen. Und ich sage ihnen, was wir für Geschichten da hören. Wie die Menschen sind plaget worden von Christen. Das geht auf keine Kuhhaut. Wie sie abgewertet sind worden. Wie man ihnen Sachen angetan hat. Wie jemand, der sogar ist gesagt worden, weißt du was? Im Alten Testament hat man so jemanden wie dich gesteinigt. Serige Geschichten. Und dann bin ich, wir haben ja so die Klimadebatte, gell? Ja, wir können es ja fast nicht mehr hören, gell? Aber was ich da von Christen höre, was ich da von Menschen und von Christen höre, wie sie zum Beispiel über Greta Thunberg redet. Pfannkuchengesicht. Und das junge Mädchen komplett abwertet. Sie hat den Friedensnobelpreis nicht gewonnen. Aber ich finde, sie hat ihn verdient. Weil es gibt kaum jemanden, der so viel erreicht hat, wie die Greta Thunberg. An Menschen, die sich eins gemacht haben um ein Thema. Ob wir jetzt einverstanden sind oder nicht, ihr merkt, da kochen bei den einen dann schon die Emotionen schon ein bisschen auf. Aber warum? Weil ein Mädchen uns jetzt etwas vorwirft, wo uns die Wissenschaftler schon seit x Jahren versuchen zu sagen. Aber das lassen wir auf der Seite. Aber wie Christen in dem innen miteinander umgehen. Oder wir haben Wahlen. Ich bitte euch, geht wählen. Geht wählen. Das ist ein Recht, das wir haben. Ich sage nicht, welche Parteien sollen wählen und so weiter, das nicht. Aber ich habe auf Facebook kommt man ganz viele so Sachen mit über. Hat jemand, ein Christ, ein sehr aktiver Christ, hat über die Grüne Partei und ihre gottlose Politik geschrieben. Sie setzen die Schöpfung über die Schöpfer. Und das ist gottlos. Und dann sage ich, ja, wo bist du gut? Liegt das Problem? Wo bist du gut? Liegt das Problem, wenn man die Schöpfung über den Schöpfer stellt, wenn man nicht an ihn glaubt? Wer sind wir, dass wir Sachen einfordern können, Sachen, wo die Leute nicht, selber nicht sehen? Aber das, was sie tun, ist viel besser, oft, wie das, was wir machen. Und ich merke, dass ich kann das fast nicht mehr. Das macht mir so Mühe, wie sich Christen verhalten, gerade in den sozialen Netzwerken, dort, wo man nicht so, wo man ein bisschen anonymer ist. Das zeigt etwas von dieser Haltung, von unserer moralischen Überheblichkeit. So, das ist so eine. eine fette Randbemerkung. Und ich glaube, das sollte doch so nicht sein. Als was wollen wir denn als Christen bekannt sein? Als was wollen wir bekannt sein in der Bevölkerung? Als was? Als liebevoll? Wie? Als Leute, die Jesus nachfolgen. Die ihn von Herzen lieben. Und so versuchen zu handeln, wie er würde, oder? Barmherzig. Gnädig. Es steht nämlich, die Liebe deckt eine Menge Sünde zu. Oder wenn wir bekannt sind als die, die durchziehen, die ein Prinzip einhalten. Oder die bibeltreu sind. Das ist so eins von so. Ich bin bibeltreu. Aha. Ja, ja. Ich möchte nicht bekannt sein dafür, dass ich bibeltreu bin. Nein. Ich möchte bekannt sein dafür, dass ich das Evangelium von Jesus Christus den Menschen bringe. Eine Geschichte von Gnade und Barmherzigkeit. Eine Geschichte von jemandem, der sein Leben gibt für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Die sie lieb haben. Die das Beste für sie suchen. Und die nicht mit der Bibel um den Kopf hauen. Als was möchtest du bekannt sein? Als was möchtest du bekannt sein? Wenn wir so lesen, was Jesus sagt, was ist das grösste Gebot? Was hat er gesagt? Du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Oder? Es geht um Beziehung. Und Beziehung ist so wichtig für Jesus, dass er da sagt, nachher in Matthäus 5 geht es nachher weiter und er sagt, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir kommt in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe beim Altar und geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und geh dann und opfere deine Gabe. Gut, zum Glück müssen wir nicht mehr opfern, gell? Ja, das hätten wir auch wieder erledigt, gell? Aber was bedeutet das? Die Juden, die sind einmal im Jahr mindestens sind sie auf Jerusalem pilgert, um auch zu opfern, um so ihr geistliches Leben so richtig aufzuheben. Und die sind zum Teil irgendwo aus einem Dorf in Galiläa mehrere Tagesreisen auf Jerusalem pilgert. Sie gehen da mit dem Opfer zum Altar und der kommt ihnen in den Sinn. Oh, der Mosche, mein Nachbar, irgendetwas stimmt nicht. Und jetzt verlangt Jesus von dem, dass er mehrere Tagesreisen wieder zurückreist, um mit dem Mosche Frieden zu schliessen, schauen, dass es wieder in Ordnung kommt und dann wieder mehrere Tagesreisen zurück nach Jerusalem und dann sein Opfer bringt, wenn es dann noch da ist. Wow. Merkt ihr etwas? Für Jesus ist jegliches Opfer, das wir bringen, an geistlichem Leben, an stille Zeit, am Bibellesen, am Beten, ist ihm weniger wert, als dass wir Versöhnung leben. Und das ist noch spannend, weil ich kann mir eben noch vorstellen, dass gerade dann, wenn wir unsere Beziehung mit ihm pflegen, dass wir so Sachen in den Sinn kommen. Und noch spannender ist, es steht eben nicht, wenn du verrückt bist auf deinen Bruder. Sondern wenn dir in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also, irgendetwas stimmt mit eurer Beziehung nicht. Du weißt, glaub ich, vielleicht nicht einmal, um was es geht. Und dann heisst es, du sollst mit ihm gehen und das regeln und möglichst rasch, noch bevor ihr unterwegs zum Richter sind und so weiter. Die Geschichte ist ziemlich konfus, also schwierig. Und wir lesen das nochmal nach. Und ich habe mir überlegt, was bedeutet denn das? Ja, vielleicht hast du den anderen, bist du am anderen gegenüber schuldig geworden und hast es gar nicht, du siehst es gar nicht als das. Hast du es vielleicht nicht mal gemerkt? Also sollen wir zuerst zu unserem Bruder gehen und sagen, hey du, irgendetwas ist zwischen uns. Da ist so Bad Vibes, Vibrationen, Spannungen zwischen uns. Was ist los? Habe ich dir irgendetwas gesagt oder gemacht, wo dich verletzt hat? Und dann hat der andere Gelegenheit, zu sagen, ja, genau. Du bist gerade der Richtige. Wegen dir ist so und so. Und ich, es tut mir, das ist mir wirklich nicht bewusst gewesen. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich möchte, dass unsere Beziehung in Ordnung ist. Sind unsere Beziehungen in Ordnung? Ich möchte uns das einfach so zum Schluss mitgeben. Wir sollen, und noch weiter über das raus, wir sollen Friedensstifter sein. Jesus war bekannt für das, dass er sich ganz bewusst um die Leute gekümmert hat, wo sich niemand darum gekümmert hat. Die, die man nicht gern hatte. Zöllner und Sünder und so weiter. Wir als Heilsame sind bekannt dafür, dass wir das tun, was wir sagen. Wir sind als Heilsame sind in der Bevölkerung bekannt dafür, dass man nicht nur predigt, sondern dass man auch tun. Leben wir zu dem Erb oder so auf? Leben wir auch so? Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus für uns annehmen, für das, was wir versagt haben und immer wieder versagen. Und dass wir ganz gern bereit sind, gnädig und barmherzig und voller Liebe zu sein zu anderen. Und dass wir, so wie es Galater 5, 22 und 23 steht, dass wir uns von dem Geist Gottes prägen lassen. Und dass die Frucht vom Geist in unserem Leben darf aufwachsen und stark werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Güte und Selbstbeherrschung.